Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Thüringen TV. Wir zeigen Beiträge der Regionalsender im Freistaat und kommen zu unserem ersten Beitrag. Hoch über dem Saaletal liegt der Ursprung Jenas, die Lobdeburg. Vor rund 800 Jahren gründeten die Herren von Lobdeburg hier die Stadt. Bis heute steht sie für Geschichte und Identität. Lange vom Verfall bedroht, ist die Burgruine nun nach jahrzehntelanger Sanierung wieder komplett begehbar.
Mit den Worten Goethes auf einem großen Banner geziert, wurde die Lobdeburg-Ruine am Freitag wieder offiziell für Besucher eröffnet. Damit endet der 30-jährige Sanierungsprozess, der von vielen aufwendigen Maßnahmen, aber auch von Warteperioden für deren Finanzierung geprägt war. Ähnlich wie Goethe kann nun wieder durch die Gemäuer geklettert werden. Felsen und Wände sind gesichert und Treppenanlagen zur Erschließung des Geländes angebracht. Ein froher und wichtiger Tag für viele heimatverbundene Menschen aus der Stadt, für die, die unter der Regie von K.I.J. sanierte Burg mehr als nur eins von vielen historischen Zeugnissen ist.
Ja, für uns ist es ein unglaublicher schöner Tag. Als heute die Fanfaren angefangen haben zu blasen, hatte ich Gänsehaut. Und wenn man das alles miterlebt hat über die Jahre, dann ist man so dankbar für alles, dass man das so noch erleben durfte. Aber auch für die Leute, die alle mitgemacht haben.
Ja, die Lobdeburg so wieder zu sehen, wie wir sie heute hier erleben können, das hebt das Herz. Das ist wirklich so. Das ist, da geht Jena los. Das ist, die Lobdeburger haben, die waren da, da gab es Jena als Stadt noch nicht. Die haben das hier begründet. So identitätsstiftend für ganz viele, auch wenn man hier mit Besuchern heute spricht. Für viele ist der Blick hoch zur Burg Kindheitserinnerung und bis heute. Und wenn man dann sieht, dass eine Stadt das schafft in diesen Zeiten, da auch Dank an den Stadtrat für das Geld, das das ja gekostet hat, dann können wir sagen, da ist uns hier in Jena wirklich was Gutes gelungen. Also gelebte Geschichte, gelebte Kultur und dann auch die Verbindung hier direkt an der Saalehorizontale, schönster Wanderweg Deutschlands. Also besser kann man es gar nicht treffen.
Während am Freitag zusammen gefeiert wurde, war das Verhältnis von Lobdeburg-Gemeinde und Stadtverwaltung über die Jahre nicht immer nur von Harmonie geprägt. Die Gelder für die bereits 2012 zum 100-jährigen Jubiläum des Vereins versprochene Sanierung wurden mehrfach umgewidmet. Andere Projekte gingen vor, die Lobdeburg musste warten. Mit unermüdlichem Einsatz setzten sich Domin und seine Mitstreiter für ihr Anliegen ein. Bei Oberbürgermeister Dr. Thomas Nietzsche, der gemeinsam mit dem Stadtrat den Stein schließlich wieder ins Rollen brachte, bedankte sich die Gemeinde mit einem Ritterschlag.
Das ist tatsächlich was komplett von mir geheim gehalten wurde. Das habe ich erst 2 Minuten vorher erfahren. Das ist was Besonderes. Das habe ich noch nicht erlebt, zum Ritter geschlagen zu werden. Macht einen stolz. Und ich bin jetzt sehr, sehr gern Teil der Lobdeburg-Gemeinde.
Um den Identifikationsort weiter in Ehren zu halten und die Geschichte erlebbar zu machen, will die Lobdeburg-Gemeinde Veranstaltungen im Bereich der Ruine ausrichten und Traditionen wiederbeleben.
Wir wollen noch Veranstaltungen hier durchführen. Nicht riesengroße, sondern das nächste wird auf jeden Fall sein, dass wir unser Bergsingen, was es früher schon mal gab, einmal auf der grünen Wiese haben sich die Leute hingesetzt und haben den Chören zugehört. Das wollen wir wieder machen.
Direkt an der Saalehorizontale gelegen, können Passanten nun die Burg endlich wieder für sich erkunden. Um die Aussicht ins Saaletal noch zusätzlich zu unterstützen, hätten sich Domin und Co. gerne noch ein Fernglas auf der neuen Plattform des Zisternenturms gewünscht.
Ja, und leider hat eine Sache nicht geklappt. Da sind wir eigentlich ein bisschen traurig. Wir hatten ja schon Geld eingesammelt und auch akquiriert für ein Fernglas. Und das wollten wir hier oben draufsetzen. Und das hat Herr Rupp nicht gestattet, der Stadtarchäologe. Warum, können wir nicht nachvollziehen. Er hat gesagt, es passt nicht zum Mittelalter. Aber wenn ich mir angucke, was in Kala auf der Leuchtenburg alles klappt, ne? Was überhaupt nichts zu tun hat mit Denkmalschutz, dann muss ich sagen, ich werde weiter drum kämpfen. Denn es ist eine schöne Sache, wenn man da mal auch frei umgucken kann.
Dies würde auch einen Blick nach Stadtroda ermöglichen, wo die Lobdeburger auf dem Friedhof des Zisterzienserinnenklosters bestattet sind. Stadt und Jena-Kultur erhoffen sich sowohl mehr zufällige Passanten, die von Natur, Aussicht und Stadtgeschichte angezogen werden, aber auch mehr Menschen, die sich bewusst für einen Ausflug auf die Lobdeburg entscheiden. Die Lobdeburg-Gemeinde wiederum hofft darauf, dass in Zukunft auch die vielen Studenten und Zugezogenen wieder mehr an die historischen Orte im Stadtgebiet und Umland gelockt werden. Die Basis für die verschiedensten Pläne ist mit der fertigen Sanierung nun jedenfalls gelegt. Die Gesamtkosten für das Projekt beliefen sich auf knapp 2,2 Millionen Euro.
Im Schlosshof Friedenstein steht das Multimedia-Spektakel Königshaut bevor. Die Vorbereitungen dazu laufen derzeit in der Stadthalle Gotha. Was es mit dem Drama um Zeit und Verwandlung auf sich hat und warum Königshaut eigentlich Königshaut heißt, klären die Kollegen von Oskar am Freitag TV in ihrem Beitrag auf.
Vom 2. bis 4. Juli wird hier im Hof von Schloss Friedenstein das Theaterstück Königshaut aufgeführt. Es ist ein Multimedia-Spektakel mit Projektionen an den Schlosswänden, mit Musik, mit Songs, mit Theaterbühne, Schauspielerinnen und Schauspieler. Aber ehrlich, was ist eine Königshaut? Und warum heißt der Autor und Regisseur Wolfsmehl? Wenn ein Journalist etwas nicht weiß, dann geht er genau dorthin, wo er Antwort bekommen wird. Denn zurzeit proben Wolfsmehl und sein Ensemble hier in Gotha, in der Stadthalle, im kleinen Raum. Und dort gehe ich jetzt hin. Es ist der zweite Tag, an dem das Ensemble um Wolfsmehl probt. Es gibt noch keine Fassadenprojektion, keine Kostüme, keine Maske. Noch ist der musikalische Leiter Jens Goldhardt ohne sein Ensemble da, aber mit dem E-Piano. Geprobt wird, wie der Text gesprochen und gesungen werden soll, wie die Figuren miteinander reagieren, wo man die Handlung beschleunigt oder wo eine Pause, ein Innehalten angebracht ist.
Warum heißt Königshaut Königshaut? Zunächst wird er getauft, Königshaut getauft, aber also benannt, aber von wem? Das ist die Aleka, ein Bauermädchen, das mit ihrem Vater auf dem Feld arbeitet. Und er, der, weil er die Zeit verspottet hat, weil er das Versprechen Grimmestein zu Friedenstein, nämlich Frieden zu halten, nicht eingehalten hat, hat der Vater die Zeit geschickt, damit ihn die Zeit erinnert an das Versprechen, das er dem Vater auf dem Totenbette gab, nämlich Grimmestein zu Friedenstein. Und er hat sich eben nicht daran gehalten. Im Gegenteil, er verspottet die Zeit und die Zeit rächt sich und verwandelt ihn rein äußerlich an sein Lebensende, an seinen Greis, während er innerlich noch genauso schlau ist wie gerade eben und genauso reich an Erfahrung oder keine Erfahrung. Und jetzt wird er aber, weil er leben muss, die Zeit hat, kann ihm sein Leben nicht nehmen, wird er immer jünger und jünger. Und da kommt irgendwann mal der Punkt, nachdem er aus dem Schloss verstoßen wurde, wo er auf die Aleka trifft, seine große Liebe. Und die Aleka wird von ihrem Vater begleitet und da entspannt sich ein Dialog und da heißt es, gerade deshalb wollen wir ihn hören, seinen Namen. Er wird nach seinem Namen gefragt und der Bauer sagt, er sagt, oh, mit Sepp ist bei mir nicht abgetan. Mein Name setzt sich aus der Ahnengalerie zusammen. Ihn auszusprechen dauert lange. Und jetzt kommt die Aleka Königshaut. Daher kommt der Name. Das ist ein Name, der eben in dem Augenblick der Aleka einfällt.
Spiele die Rolle der Zeit. Die Zeit ist der Vermesser der Lebendigkeit. Und das Stück ist ein sehr gutes Stück. Und aus dem Grund auch, weil das Stück so gut ist, habe ich mich dazu entschieden, nach Gotha zu kommen und das Stück in der Rolle der Zeit vor dem Schloss Friedenstein aufzuführen.
Immer nah.
Das ist mir auch relativ einfach, aber weiß nicht, ob ich das so ohne weiteres sagen kann, aber er kommt daher zunächst mal, ich hatte vor, es ist jetzt fast 40 Jahre her, oder 35 Jahre, hatte ich einen Roman geschrieben oder angefangen, und für diesen Roman, ein skurriler Roman, ein verrückter Stoff, habe ich für die Hauptfigur einen speziellen Namen gesucht. Ich wollte einfach ganz speziellen Namen für diese Figur, und habe stundenlang geschrieben, und dann hat meine Frau gerufen und hat gesagt, jetzt kümmere dich mal um die Kinder und mach mal was. Und dann haben wir gebacken, und dann haben wir Wölfe gebacken, und dann hat meine Tochter gesagt, Wolf, und mein Sohn hat gesagt, Mehl, und ich habe gesagt, Wolfsmehl. Und dann war der Name Wolfsmehl da, und dann habe ich den wieder, als ich dann wieder runterging an meinen Schreibtisch und den Namen eingesetzt habe, dann hat mir das wahnsinnig gut gefallen. Und dann hatte ich viele Lesungen, das Glück, oder durfte viele Lesungen halten mit diesem Roman, der eben Wolfsmehl hieß, aus dem Tagebuch eines deutschen Toten, ein skurriler Roman. Und dann haben die Leute begonnen, irgendwie in meiner Gegend, ich habe ja hier auch nach Thüringen rein, freundschaftliche Verhältnisse, aber meine Heimat ist eben auch, das zweite Standbein ist eben auch Bayern, die Oberpfalz, wo ich aus einem kleinen Dorf stamme. Und dann haben die Leute oder in diesem Umkreis immer mehr Wolfsmehl zu mir gesagt, das fanden die irgendwie lustig. Ich fand es am Anfang eigentlich gar nicht so lustig. Aber dann, dann habe ich gesagt, okay, das ist doch ein Künstlername, ein guter Name. Und so bin ich Wolfsmehl geworden, habe das konsequent eben dann auch auf meine Werke als Name übernommen. Es steht auch in meinem Pass drin, man kann das also angeben. Und so ist der Name Wolfsmehl entstanden.
Mich hat der Probenbesuch beeindruckt. Es sind wunderbare Menschen, prächtige Schauspielerinnen und Schauspieler. Es ist ein Ensemble, das schnell zusammengewachsen ist. Doch anders ist so eine anspruchsvolle Produktion nicht zu realisieren. Es geht nur mit gegenseitigem Respekt und gemeinsamer Kreativität. Und Bühnenbau, Projektion oder Musikproben müssen auch noch bewältigt werden. Ich freue mich schon auf die nächsten Begegnungen und Gespräche. Und auf den 2. Juli. Dann ist Premiere.
Ihre Seele ist in einer Hülle verwahrt. Den Platz dieser Hülle mit großer Nicht-Nacht. Den Platz dieser Hülle mit großer Nicht-Nacht.
Im Leben zu einer neuen Perspektive kommen, auch wenn Lebenszeit begrenzt ist. Darum geht es dem Team der Palliativstation am Universitätsklinikum Jena. Nach 17 Jahren war es Zeit für eine umfassende Sanierung. 2 Wochen früher als geplant konnte die Station fertiggestellt werden. Die Kollegen von Jena TV berichten.
Eine angenehme und wohnliche Atmosphäre für diejenigen schaffen, die vom Arzt eine Hiobsbotschaft erhalten haben. Das ist der Auftrag, der hier in der Palliativstation des Universitätsklinikum Jena verfolgt und gelebt wird. Nach 17 Jahren Behandlung und Begleitung lebensverkürzend erkrankter Menschen und ihrer Angehörigen war es Anfang diesen Jahres Zeit, die Station einmal umfassend zu renovieren. Sanierte Bäder, abgeschliffene Böden, neu gemalte Wände und viele weitere kleine Maßnahmen tragen dazu bei, dass die warmen Farben der hellen Patientenräume nun wieder neu erstrahlen können. Die großen Fensterfronten öffnen den Blick auf die ebenfalls frisch sanierte Lobdeburg.
Vor jedem Zimmer ist eine Terrasse ins Grüne hinaus, sodass die Perspektive etwas vom Klinikum weg zeigt. Und das ist oft auch Inhalt der Betreuung nach langer Krankheit, dann zu gucken, wie können wir im Leben zu einer neuen Perspektive kommen, auch wenn die Lebenszeit begrenzt ist. Wie kann Leben in dieser Situation gut stattfinden?
Auch der zentral gelegene Raum der Stille wurde saniert. Hier finden im Stationsalltag sowohl ungestörte Gespräche zwischen Klinikpersonal und Patienten bzw. Angehörigen statt, als auch wichtige Besprechungen im Team untereinander. Kommunikation hat im Palliativalltag einen besonders hohen Stellenwert. Sie bietet neben der räumlichen Atmosphäre die Basis dafür, dass es dem Patienten besser gelingt, Akzeptanz für ihre Erkrankungssituation zu entwickeln. Anders als Außenstehende es vielleicht vermuten würden, sind diese Gespräche bei Weitem nicht nur von Trauer und Schwermut geprägt.
Oft ist die Erwartung, dass es traurige Situationen sind, und viele, die von außerhalb kommen, sind dann überrascht, wie fröhlich es auch auf einer Palliativstation zugehen kann, wie man auch miteinander lachen kann und das Leben hört nicht auf, lustig zu sein, auch wenn es nicht mehr lange dauern wird. Und was wir auch erleben, ist, dass eigentlich die Erwartung ist, wenn ich auf eine Palliativstation komme, dann sterbe ich sofort. Und oft ist unser Auftrag zu gucken, wie können wir Situationen wieder stabilisieren und wie kann dann auch ein Leben außerhalb des Krankenhauses stattfinden. Eine kanadische Kollegin hat es mal sehr treffend zusammengefasst: Palliativmedizin ist nicht der Regen, sondern der Regenschirm.
Diesen Gedanken verkörpern auch die Klinik-Clowns Fräulein Rosa und Frau Blau. Deren Arbeit und die Station als Ganzes werden sowohl von der Hospiz- und Palliativstiftung Jena als auch vom Leben heißt auch Sterben e.V. unterstützt. Letzterer wurde von Angehörigen ins Leben gerufen. Die Palliativstation Jena kann mit ihren 2 Doppel- und 8 Einzelzimmern bis zu 12 Patienten gleichzeitig betreuen. Die Kosten für die Sanierung belaufen sich auf knapp 300.000 Euro.
Wir machen eine kurze Werbepause. Bleiben Sie dran, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Bis gleich.
Wärme. Unsere Saunen bleiben geöffnet. Genießen Sie unverändert Heilung und Entspannung in der Toskana-Therme Bad Sulza. Alles bleibt auf und wir bleiben heiß.
Willst den perfekten Sommermoment erleben? Dann entdecke das Altenburger Land und genieße den Moment. Deinen Sommermoment. Hashtag dein Sommermoment.
Thank you.
Willkommen zurück, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserem nächsten Beitrag. In Gudendorf fand am 24. April die Übergabe des neuen Feuerwehrgerätehauses statt. Die Kollegen von Bad Berka TV waren dabei und konnten einen ersten Einblick gewinnen.
Rückblick. Bei bestem Sonnenschein und 30 Grad Außentemperatur wurde am 9. Juli 2024 der Grundstein für den Neubau des neuen Feuerwehrgerätehauses gelegt. Und am 24. April 2026 konnte das neue Feuerwehrgerätehaus nun offiziell seiner Bestimmung übergeben werden. Doch zuvor zeigte Bürgermeister Michael Jahn den Gästen das alte Gerätehaus oder besser gesagt wohl eher einen Stellplatz. Für die 14 Mitglieder der Einsatzabteilung endete nun eine Zeit der Kompromisse. Bisher diente eine ungeheizte Garage als Fahrzeugstandort, während sich die Kameraden unter teils schwierigen Bedingungen in einem separaten Gebäude umziehen und waschen mussten. Es war ein Moment voller Stolz und Erleichterung, als Wehrführer Florian Zimmer gemeinsam mit geladenen Gästen, unter ihnen auch Staatssekretär Andreas Bauswein, das neue Feuerwehrgerätehaus einweihte. Nach jahrelanger Planung und einer intensiven Bauphase verfügte die Ortsteilwehr Gudendorf nun über einen Standort, der modernste Technik mit ökologischer Verantwortung und regionaler Architektur verbindet. Der Neubau am Rande des Bad Berka Ortsteils Gudendorf fügt sich harmonisch in das Ortsbild ein. Da das Gebäude im Bereich des historischen Scheunengürtels liegt, entschieden sich die Architekten für eine Hybridbauweise mit einer vertikalen Holzschalung und einer sichtbaren, symmetrischen Satteldachkonstruktion. Die Fahrzeughalle bietet mit einer Grundfläche von ca. 21 Metern mal 10 Metern Platz für zwei Großfahrzeuge. Der neue Sozialtrakt bietet nun endlich zeitgemäße Standards mit getrennten Umkleiden und Duschen für 20 Männer und 5 Frauen. Seit dem Spatenstich am 9. Juli 2024 kam es immer wieder zu Verzögerungen. Neben Personalmangel durch Krankheitswellen und Lieferengpässen bei Bauteilen wie der Wärmepumpe sorgte vor allem ein Problem mit der Bodenplatte für Kopfzerbrechen. Aufgrund unzureichender Haftzugswerte musste eine technische Sonderlösung gefunden werden, um die Tragfähigkeit für die schweren Einsatzfahrzeuge zu gewährleisten. Insgesamt investierte die Stadt Bad Berka rund 1,78 Millionen Euro in den Standort. Die Kosten teilten sich wie folgt auf: Gebäude- und Baunebenkosten ca. 1,2 Millionen Euro, Erschließung ca. 300.000 Euro, Außenanlagen und Stellplätze ca. 280.000 Euro. Unterstützt wurde das Projekt durch Fördermittel des Freistaates Thüringen und des Kreises Weimarer Land in Höhe von insgesamt 320.000 Euro.
Wir kommen noch einmal nach Jena. Digitalisierungsmaßnahmen rund um Datensammlungen und künstliche Intelligenz werden häufig nachgesagt, sie seien Lösungen für Probleme, die überhaupt nicht bestehen. Bei einer neu installierten Technologie, die beispielsweise die Bodenfeuchte von Bäumen oder den Füllstand von Mülltonnen misst, hat die Datenerfassung jedoch einen konkreten Nutzen für die Öffentlichkeit.
Das Loch ausgehoben, der Sensor bereit, vergraben zu werden. Die hier unter die Erde gebrachten Bodenfeuchtesensoren liefern der Stadtverwaltung und ihren Tochterunternehmen künftig Daten, die zur Optimierung von Kieseinsätzen beitragen.
Genau, deswegen bauen wir hier diese Bodenfeuchtesensoren ein, um einfach zu gucken, einen Messwert zu haben, wie viel Wasser bekommen denn die Bäume tatsächlich, um dann zu entscheiden, wenn die gegossen werden, muss man mehr gießen, kann man weniger gießen und dieses ganze Gießsystem effizienter zu gestalten für die Zukunft. Wasser ist ja auch eine zunehmend knappe Ressource, sodass man das einfach besser managen kann.
Ohne Stromversorgung senden die vergrabenen Boxen ihre Daten an 15 Funkanlagen in der Stadt, wo die Werte dann gesammelt werden und zur Analyse bereitstehen. Jüngst kamen zwei neue der sogenannten Gateways auf dem Jentower hinzu, die das Netzwerk flächendeckend verfügbar machen.
Im besten Fall halten die so 6 bis 7 Jahre und die Sensoren funken ihre Daten und wir haben in der Stadt an verschiedenen Orten sogenannte Gateways. Das sind so Knotenpunkte, die die ganzen Sensordaten in der Stadt auffangen und ins Internet leiten. Und dort fangen wir die Daten quasi ab und können die dann uns anzeigen lassen. Und wir haben auch ein Dashboard entwickelt, also wo wir dann uns die Daten visualisieren können, wo wir dann genau sehen, was die Sensoren anzeigen und wie wir dann die Gießroutine dementsprechend umsetzen können.
Der Name des Funksystems lautet LoRaWAN, was für Long Range Wide Area Network steht. Der Betrieb verbraucht vergleichsweise wenig Energie und wird mit entsprechenden Sensoren beispielsweise auch zur Messung der Füllstände von Mülltonnen oder Kleidercontainern genutzt. Überfüllte Behälter gehören zu einem der häufigst genannten Sachverhalte beim Mängelmelder der Stadtverwaltung. Eine weitere Anwendung wird auf Wunsch der Feuerwehr entwickelt, die Erkenntnisse aus lokalen Wetterphänomenen ziehen will.
Wir haben auch noch, was das LoRaWAN-System angeht, Wetterstationen verbaut, 5 Stück in Jena. Wenn es halt in Jena brennt, ist es gut zu wissen, wie lokal zum Beispiel die Windverhältnisse sind, um zu wissen, wie sich Rauch ausbreitet. In Jena haben wir ja eine ganz spezifische Topografie mit diesen ganzen Tälern und da gibt es auch nicht nur ein Wetter und eine Windstärke, sondern das ist alles auch durch diese ganzen Hänge sehr unterschiedlich. Und auch das wird noch eine Sache sein, die wir jetzt bis zum Ende umsetzen.
Eine kontroversere LoRaWAN-Anwendung ist die Messung von Passantenströmen in der Innenstadt. Hier versichert die Stadt, dass dabei keinerlei personenbezogene Daten erhoben werden. Generell seien die Daten sicher, die Stadt hat das System in Eigenregie ohne Abhängigkeiten von externen Unternehmen etabliert. Umgesetzt wird es im Rahmen des Smart City Projekts, dessen Laufzeit 2027 endet.
Therapeutische Präzision mit der beruhigenden Wirkung des Pferdes zu verbinden. Darin besteht das Unverwechselbare der Hypotherapie. Dieser Therapieform hat sich Nele Wagner verschrieben. Die Physiotherapeutin stellt eine wachsende Nachfrage fest. Ein Beitrag von Rennsteig TV berichtet aus Zellermeles.
Hippotherapie nutzt die dreidimensionalen Bewegungen des Pferdes, um Menschen mit körperlichen Einschränkungen zu unterstützen. Der Rhythmus des Pferderückens fördert Gleichgewicht, Muskelspannung und Koordination. Ganz ohne aktive Bewegung der Patientinnen und Patienten. Therapeutinnen steuern jede Einheit individuell, damit jede Übung sicher und wirksam bleibt. Für viele Betroffene bedeutet Hippotherapie mehr Mobilität, mehr Selbstvertrauen und ein Stück Lebensqualität, das weit über die Reitbahn hinauswirkt.
Also ich bin Nele Wagner, bin Physiotherapeutin, mache mit dem Kenzo zusammen die Hippotherapie. Das ist Physiotherapie auf dem Pferd, hauptsächlich für Menschen mit Gehirnerkrankungen. Genau, und unsere Praxis ist in Zellermeles, die Physiotherapie am Regenberg. Und die Reittherapie machen wir im Stadtgebiet Steinbach-Hallenberg. Gut, dann gehen wir zuerst mal hoch. Achtung, bist bereit?
Ja.
Gut, Füße hoch. Das Besondere an der Hippotherapie ist quasi, dass wir die Physiotherapie auf dem Pferd machen. Und da haben wir den Vorteil, dass das Pferd dreidimensionale Bewegungen auf den menschlichen Körper überträgt, was dazu führt, dass eben das Gleichgewicht, der Muskeltonus, also die Muskelspannung, sehr gut reguliert wird. Das heißt, wenn jetzt Leute zu viel Muskelspannung haben und spastiken, wird das eben etwas gemindert. Oder wenn zu wenig Muskeltonus da ist, kann man auch über verschiedene Übungen einfach die Muskelspannung erhöhen und dadurch auch natürlich Kraft aufbauen. Gleichzeitig haben wir den Vorteil, dass im menschlichen Körper das Gehen imitiert wird, wodurch man natürlich eine sehr, sehr gute Gangschule hat, was vielen Patienten hilft, eben zum Beispiel nach dem Schlaganfall das Gehen wieder zu erlernen. Perfekt. So, dann kannst du dich hier mit einer Hand festhalten, sortierst dir die Füße und stehst auf. Gut, dann drehst du dich einmal. Gut. Jetzt langsam nach hinten hinsetzen.
Weit nach hinten, ich bin da.
Jawohl. Genau. Gut.
So.
Achtung.
Eins, zwei,
ab. Ah, oh, das geht ja doch.
Geht?
So, ein bisschen nach hinten rutschen kannst ja du noch auf ihm. Ja.
Ja, genau.
Perfekt. Sitzt du in der Mitte?
Ja, ja.
Okay.
So, Vorsicht, ich mache nur noch dein Beinstück rüber, nicht, dass ja du am Gurt hängen bleibst.
Gut, ja. Gut, dann können wir los.
Mach Fuß ein bisschen mit hoch.
Gut, und dann gehen wir ganze Bahn. Okay, lässt die Beine wieder locker hängen. Genau. Versuch's erstmal wieder die erste Runde locker zu sitzen. Die Arme hängen einfach links und rechts runter. Drauf bekommen bin ich einmal durch die Liebe zu Pferden, die ich schon immer habe, und dann halt durch den Beruf, weil ich im Praktikum eben schon mal das Ganze begleiten durfte und es für mich der ideale Weg ist, Hobby mit Beruf zu verbinden und eben auch die Hippotherapie therapeutisch so viel Mehrwert bringt, wie es halt man viele Therapien nicht schaffen. Und man ist da auch, was den Effekt betrifft, eben einigen überlegen. Zum Beispiel jetzt unser Patient, wo wir einfach angefangen haben, nach dem Schlaganfall erstmal überhaupt im Bett das Drehen zu üben. Und mittlerweile sind wir so weit, dass er am Rollator läuft. Wir hier in der Hippotherapie weiter am Gangbild und vor allen Dingen auch am Gleichgewicht arbeiten. Man hat ja auch gesehen, dass der Oberkörper sehr viel arbeiten muss, was die Stabilität angeht, damit der Mann nicht zu sehr wackelt. Und das hilft einfach auch extrem im Gangbild. Letzte Woche sind wir zum Beispiel schon das erste Mal gelaufen und haben nur den Rollstuhl vor uns hergeschoben. Dann kannst du deine linke Hand vornehmen. Deine linke ist hier drüben bei mir. Und die rechte nach hinten. Genau, dass du den Oberkörper richtig mit reindrehst. Jawohl.
Das fährt rein.
Und so durchhalten. Und wenn wir dann wieder geradeaus gehen, ganze Bahn, gehst du wieder gerade, Hände hängen wieder locker links und rechts. Genau. Da hast du zwischendrin immer kurz Zeit, wieder locker zu werden, dich im Oberkörper aufzurichten. Und jetzt drehst du dich wieder mit ein.
Ja.
Genau. Warte mal, probier mal deine rechte Hand richtig mit der Handfläche. Kenzo ist ein sogenannter Tinker bzw. Irish Cob. Ist jetzt 8 Jahre alt. Er ist einfach besonders, weil man kann sich sehr gut auf ihn verlassen. Er ist halt sehr ruhig. Wenn man sagt, er soll stehen, dann steht er auch. Er ist extrem feinfühlig, was unsere Patienten betrifft. Also sobald er merkt, dass jemand schief sitzt oder auch eben verrutscht oder auch Angst haben sollte, was jetzt sehr, sehr selten vorkommt. Und dann reagiert er da sofort und nimmt da sehr viel Rücksicht auf unsere Patienten. Gleichzeitig ist er halt extrem menschenbezogen und wie man sieht, auch sehr neugierig und lernwillig und hat das Ganze jetzt sehr schnell gelernt. Ja, und der Zopf war abgehauen. Sehr gut, hältst durch. Und wieder. Okay, und dann kannst du loslassen. Wieder locker sitzen. Wir nutzen auch die Zöpfe als Therapiefunktion, zum Beispiel fürs Greiftraining. Manchmal setzen wir auch Bälle in der Therapie ein oder weiche Ringe, Wäscheklammern, alles, was man so gerade irgendwie zur Verfügung hat. Und er bietet uns natürlich durch die lange Mähne auch ein schönes Trainingsgerät. Das hat einmal den Vorteil, dieses Festhalten trainiert die Griffkraft, der Patient muss sich trotzdem ausbalancieren und im Oberkörper eben halten, obwohl sich der Untergrund bewegt. Und die Struktur vom Fell regt gleichzeitig die Sensorik an. Das heißt, wir kriegen für unser Gehirn deutlich mehr Input und das hilft halt eben auch wieder verschiedene Dinge zu erlernen.
Ja, dass deine rechte Hand nicht abrutscht, die bleibt dort. Genau. Du kannst richtig oben auf die Mähne draufgehen.
Jawohl. Und deine Aufgabe ist, bleibst gerade, guckst immer zwischen den Pferdeohren durch und mit dem Oberkörper aufrecht. Genau. Hier haben wir dann auch wieder einmal die Tempowechsel mit drinne. Du merkst schon, ist im Oberkörper wahrscheinlich anstrengend jetzt. So.
Ich finde es aber gut.
Vor allen Dingen für die Kinder ist es tatsächlich so, die sagen dann nicht, sie gehen zur Therapie. Viele betroffene Kinder haben ja die Woche über Physio, Ergo, Logotherapie und die sagen dann halt in ihrem Freundeskreis nicht, sie gehen jetzt zur Therapie, sondern sie gehen reiten. Sie sind halt dann mehr integriert. Für viele ist es auch dieser psychische Faktor nach vielen Wochen, Tagen, Reha, Krankenhaus, ist das halt auch einfach vom Umfeld her nochmal was ganz anderes. Und vor allen Dingen, wo ja viele Probleme mit haben, Menschen urteilen ja, das machen unsere Pferde gar nicht. Die sehen uns, wie wir sind, einfach ganz normal und gehen vor allen Dingen offen auf jeden zu. Ich habe außer Kenzo noch zwei Mini-Shetland-Ponys. Die sind momentan noch in Ausbildung und fangen aber jetzt schon so langsam an und machen unser Therapiepferd für ganz kleine Patienten oder auch Patienten, wo es so ein bisschen mehr um den Spaßfaktor geht. Gerade bei den Kindern ist ja auch das Thema Spaß haben in der Therapie groß geschrieben, nicht nur Übungen machen. Und da können unsere Mini-Ponys eben auch noch mal gut unterstützen, indem man zum Beispiel ein Parcours aufbaut, den man mit den Ponys zusammen überwinden muss oder auch die Fingerfertigkeit beim Pferdeputzen oder solche Geschichten. Also Hippotherapie kann jeder bekommen, der sitzen kann. Bei Erwachsenen muss der Sitz allerdings so sein, dass sie schon sicher sitzen. Und auch der Transfer aus dem Rollstuhl zum Beispiel, dass sie den mit unterstützen können. Und vor allen Dingen die Beweglichkeit in der Hüfte muss da sein. Das gucke ich mir aber bei jedem individuell auch an. Und bei Kindern können wir sogar noch weiter gehen. Da ist vor allen Dingen die Voraussetzung, dass sie den Kopf kontrollieren können. Das heißt, wenn sie sich bewegen, dass sie den Kopf heben können, dass sie nach links und rechts schauen können. Sitzen müssen Kinder nicht unbedingt können, weil Kenzo ist so vom Körperbau her, dass ich bei kleineren Kindern mich selber auch noch mit drauf sitzen kann, sodass ich das Kind vor mir habe und da eben auch den Oberkörper stützen kann. Die Krankenkassen unterstützen es leider nicht. Es laufen gerade Studien dazu, auch in Deutschland, die beweisen sollen, wie wirksam die Hippotherapie ist. In anderen Ländern ist es Leistung von den Krankenkassen, weil sie festgestellt haben, die Wirksamkeit einer Stunde Physiotherapie unterliegt der Hippotherapie. Also ich schaffe mit 20 Minuten Hippotherapie mehr Therapieerfolg zu erzielen, auch langfristiger, als wenn ich zum Beispiel eine Stunde Physio mache, in einigen Fällen. Ja. Und genau da ist halt das Ziel anzugreifen. Kenzo arbeitet 3 Tage die Woche, ansonsten darf er sein Leben ganz pferdegerecht auf der Wiese genießen und hat natürlich viel Ausgleichsprogramm, Ausreiten, Wandern, wir gehen joggen, also darf er da auch außerhalb der Therapie sich betun. Also wir freuen uns auch sehr über Bewerbungen, da wir momentan noch Mitarbeiter suchen, die uns in der Praxis, aber auch zum Beispiel in der Hippotherapie unterstützen. Man sollte eine abgeschlossene Berufsausbildung als Physiotherapeut mitbringen, offen sein für die Hippotherapie und ansonsten einfach interessiert sein, sich weiterzubilden, individuell auf unsere Patienten einzugehen und natürlich den Teamgeist mitbringen. Der Wirkungskreis ist rund um Zellameles. Da suchen wir jemanden, der da gerne Lust hat, uns zu unterstützen. Kenzo schläft schon. Lachen? Das war super. Ja, jetzt darfst du. Gut. Okay. Jetzt ist alle. Jetzt ist alle.
Das war's für heute. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.